so viel Worte gehört, die uns das, was wir jetzt mit dem Predigttext behandeln wollen, beschreiben und unterstützen. Du bist ein starker Turm, haben wir gesungen. Oder wir haben das Wort gehört, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Oder du bist meine Stärke. Gottes Kraft in schwachen Menschen, das soll unser Thema sein, anhand der Geschichte der Berufung von Gideon im Buch der Richter, Kapitel 6. Und da heißt es, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Diese Begebenheit vor über 3000 Jahren zeigt uns Israel in größter Hilflosigkeit, Verlorenheit und Bedrohung. Es ist ausgeliefert den Raubstreifzügen der Midianiterhorden, ohne Landesverteidigung, ohne innere Sicherheit. Und selbst das nackte Überleben ist gefährdet. Wir sehen hier Gideon, wie er für die Familie versucht, die wenige Ernte einzubringen und zu bergen, in einer Kelter zur Tarnung, in einem Weinkeller, vielleicht in einer Felsspalte oder Höhle, wo die Feinde nicht diese Vorräte vermuten konnten. Wenn wir unseren Alltag durchbuchstabieren, geht es nicht so sehr um dieses einfache, nackte Überleben, aber um Belastungen, die uns auch sehr zusetzen können. Und davon haben wir auch schon eingangs gehört. Denken wir nur an den Alltag, der wieder morgen beginnt. Den Stress, das Tempo, die Überforderungen, vor denen wir uns so oft sehen. Oder die Erfahrung, wir geben unser Bestes, tun wirklich, was wir können. Aber es wird nicht anerkannt. Es findet nicht Beachtung und schon gar nicht Dank. Oder auch die Belastung, die uns dadurch erwächst, dass wir Jesus treu sein wollen und wir merken, andere ziehen sich zurück, denen ist das zu extrem. Und das schmerzt, das tut wirklich weh. Oder was mich so oft niederdrückt, die Erfahrung, die Beobachtung, unser Glaube in unserer gesellschaftlichen Öffentlichkeit ist so auf dem Rückzug. Wir Christen passen nicht so in das Wertesystem unserer Zeit. Und das macht uns sehr zu schaffen. Wir werden vieles finden, was uns an Schwäche, an Hilflosigkeit, an Bedrückung und Bedrohung umgibt. Und wenn wir am Nullpunkt sind, wie diese Geschichte mit Gideon, dann wissen wir, Gott macht Geschichte mit Menschen am Nullpunkt, die ihre Grenzen sehen und nur zu deutlich sehen und darauf warten, gibt es nicht Hoffnung. Die drei Schlüsselverse in diesem kurzen Abschnitt machen dreierlei deutlich. Da ist zunächst der Zuspruch, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Das ist eine Zusage. Eine Verheißung, ein Zuspruch, aber neben dem Zuspruch auch ein Anspruch. Geh hin in dieser deiner Kraft. Also ein Auftrag, eine Sendung, eine Aufgabe. Zuspruch, Anspruch und ein Einspruch von Gideon, der eben sagt, was, ich, mein Geschlecht ist doch das Jüngste, das Geringste in ganz Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ausgeschlossen. Und er hatte recht, nach dem sozialen Status damals hatte er nichts zu melden, als der Jüngste, ohne Ansehen, ohne Alter, ohne Autorität. Der Hebräerbrief schaut 1000 Jahre später noch einmal auf diese Begebenheit zurück. Da heißt es, sie, das heißt die Richter und unter anderem wird auch Gideon mit Namen hier genannt, haben durch den Glauben Verheißungen erlangt. Sie haben Verheißungen sich zu eigen gemacht, verinnerlicht und die Erfüllung erwartet. Und sie haben diese Kraft, diese Schwachheit wohl erlebt, aber sie sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Wohlgemerkt geworden. Das ist nicht ein Blitzeinschlag, eine Momentaufnahme, sondern das ist ein Prozess mit vielen mühevollen Schritten der Konsequenz. Und um dies soll es uns ein wenig hier in unserem Abschnitt gehen. Wie ist Gideon aus der Schwachheit zur Kraft, zur Stärke gekommen? Da ist zunächst der Segensgruß und Wunsch des Engels. Heute begegnet uns vielleicht der Engel in Menschen, die uns Mut machen. Oder in der Erfahrung besonderen Gottvertrauens, das wir bei Menschen beobachten. Vorbildern, die uns im Glauben wichtig sind, ohne dass sie etwas sagen und ohne dass sie sich vielleicht dessen bewusst sind. Sie stärken unser Gottvertrauen wie die Stimme eines Engels. Oder auch die Begegnung mit einem Bibelwort. Und wir haben es ja schon in der Einführung gehört, wie ein Bibelwort wirklich unseren Weg kreuzen kann und uns zum Inhalten bringt. Ich nenne nur mal eins, was mir so oft nahe geht. Wenn ich mitten in der Angst wandle, ein Wort aus Psalm 138, mitten in der Angst, also nicht nur mal berührt von einigen Unpässlichkeiten, sondern wenn wir wirklich nicht weiter wissen in einer bestimmten Lage, dann reckst du den Arm gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. In der Sprache geht was ab. Ja? Da wissen wir wieder, wie die Machtverhältnisse sind. Und das gibt uns wieder einen Blick nach oben. Aber der Engel zwingt ja mit diesem Segensgruß und Wunsch den Gideon nicht zu einer bestimmten Konsequenz und Haltung. Er möchte, dass beides ihm klar wird. Einerseits, dass er sieht, was vorgeht, und das ist nicht allzu schön, nämlich Verlorenheit dieses Status in diesem Volk. Aber er möchte vor allem auch, dass er hinter die Wirklichkeit schaut und die Zusagen Gottes erkennt. Es ist nicht ein Verdrängen der Wirklichkeit. Er ist nicht blind für die Wirklichkeit. Er hat das sehr wohl im Auge, was tatsächlich sich vor ihm auf der Bühne abspielt. Und sagt das sehr deutlich. Herr, womit soll ich Israel retten? Sieh, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Warum ist uns das alles hier widerfahren? Wo sind alle seine Wunder? Also er sieht und spricht es aus sehr deutlich, was tatsächlich nicht nach Zusage Gottes klingt. Beides gehört zusammen. Eine nüchterne Betrachtung dessen, was wir haben, was vor uns abläuft, stocknüchtern. Und doch dahinter zu sehen, was an Gottes Zusagen da ist. Und das ist unser täglicher Kampf. Der Segenszuspruch mag wie ein Widerspruch zu dem sein, was unsere Wirklichkeit ist. Wie ein Wunschdenken und kein Segenswunsch. Aber durch den Glauben, so heißt es ja hier, haben diese Menschen wie Gideon Verheißungen erlangt. Durch den Glauben. Der Glaube verwandelt den Alltag. Der Glaube macht aus Wunschdenken einen Segenswunsch. Er macht aus Hoffnungslosigkeit wieder Gefasstheit, aus innerer Unruhe wieder Frieden und aus inneren Lähmungen wieder einen nächsten Schritt, den wir tun können. Wir haben sozusagen zwei Augenpaare, die leiblichen äußeren Augen, die sehen, was vorgeht. Und das ist nicht das Schönste. Aber wir haben auch ein Auge, was dahinter schaut, hinter die Wirklichkeit. Und das ist wichtig und wichtig, dass wir den Blick hinter unsere sichtbaren Belastungen auf Gottes unsichtbare Zusagen haben und trainieren. Dass wir den Blick hinter unseren Unmöglichkeiten auf Gottes Möglichkeiten, hinter unseren Grenzen, auf seine Grenzenlosigkeit, ja, auf hinter unsere Ohnmacht, auf seine Allmacht haben. Und wir kennen das sehr wohl. Wir sind hin und her gerissen. Wir möchten das ja auch. Aber dann übermannt uns wieder das, was wir vordergründig auf der Bühne, die vor uns abläuft, sehen. Wie können wir uns prüfen? Haben wir das wirklich verinnerlicht, diese Verheißungen für uns verdaut und zu unserem eigenen Eigentum gemacht? Ich denke, ist es, wenn wir danken für die Lage, in der wir sind. Das klingt wie eine Zumutung. Wenn es heißt im Philipperbrief, sorget nicht, sondern lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also Gebet und Flehen, nicht im Widerspruch zu Dank, sondern beides zusammen, schon zu erwarten. Ich weiß nicht wie, aber Gott, du wirst die Erhörung irgendwie bewegen. Und es heißt dann weiter, geh hin in dieser deiner Kraft, in den Möglichkeiten, die dich auszeichnen. Gott verfährt mit uns persönlich, mit den Gaben, mit der Geschichte, mit der Vergangenheit, die uns ausmacht. Er setzt nicht irgendwo ganz fremd auf. Aber er kennt auch unsere Grenzen, berücksichtigt unsere Schwächen. Er befasst sich mit uns so persönlich, als ginge es nur um uns. Der ein oder andere wird die Verfilmung der Trapp-Familie kennen, einer wahren Geschichte und Begebenheit aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Der Baron Trapp in Österreich verliert seine Frau sehr früh und zurückbleiben 7 unmündige Kinder. Und durch die Wiederheirat gewinnt die Familie wieder eine neue Mutter. Und das ist eine Frau mit Herz, die ein Herz für ihre Stiefkinder hat und die Musikalität dieser Kinder entdeckt. Und mit ihnen spielerisch singt und musiziert und einen Familien- und Kinderchor aus dieser Familie macht, der sehr bald bekannt wird, auch in Österreich durch den Rundfunk sogar bekannt wird. Und dann wird 1938 Österreich von Hitler-Deutschland überfallen und annektiert. Und Trapp hat sich sehr deutlich gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen und muss fliehen. Und noch in letzter Minute gelingt die Flucht über die Schweiz nach Amerika. Aber sie bekommen keine Einreise. Sie befinden sich wie viele andere Asylbewerber dort in einem Immigrationslager und warten darauf, ob vielleicht irgendwo eine Befürwortung, eine Bürgschaft für sie eingeht, die ihnen Zulassung und Zugang in das gelobte Land versprechen. Aber da ist nichts. Baron Trapp weist auf seine adlige Herkunft, auf sein Ansehen in Österreich hin, auf die soziale Lage dieser 7 Kinder. Das hilft alles nichts. Und dann gibt ihnen ein Bediensteter den Tipp, der das mitbekommen hat, wie diese Familie mal nebenbei gesungen hat. Wenn Sie nächstes Mal wieder bei dem einen Wanderungsoffizier sind, singen Sie mal das. Und dann singen Sie. Und der Mann ist so gerührt, so gefesselt von einem Gesang wie aus einer heilen Welt eines anderen Planeten. Und er lässt noch einen Vertreter einer Konzertagentur dazukommen und er ist sofort genauso gerührt und bewegt. Und sie bekommen diese Einwanderung und gleichzeitig die Bürgschaft, gleichzeitig eine Einladung zu einer Konzerttournee. Und die Türen tun sich auf mit dem, was sie hatten, was ihr Leben ausmacht, nämlich die Sangesfreude und dieses heile Familienleben. Denken wir an David, der sich bereit findet zum Kampf gegen Goliath, gegen dieses Monster, ja. Und Saul meint es gut mit ihm, gibt ihm die Rüstung nach dem besten technischen Stand der damaligen Zeit. Und daran kann er sich nicht bewegen, in dieser schweren, unflexiblen Rüstung, sondern in dem bewegt er sich, was sein Leben ausmacht. Das ist das Leben eines Hirten, mit Hirtentasche, Stab und Schleuder und tritt so dem Feind entgegen. Also Gott knüpft an unsere Kraft, die wir haben. Geh hin in dieser deiner Kraft, so begrenzt sie ist. Aber natürlich, Gideon schaut, wie wir auch dann, erstmal auf das, was wir nicht haben, auf unsere Grenzen, was wir nicht können. Womit soll ich Israel erlösen? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in ganz Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Wir werden schnell Argumente finden, die uns sagen, es geht doch nicht. Mose wusste genauso, ich kann doch nicht reden, es ist unmöglich. Wie soll ich da eine Allianz beim Pharao durchstehen? Jeremia sagt, ich bin zu jung. Ich müsste von mir sagen, ich bin zu alt, bin zu vergesslich. Andere, ich habe kein Ansehen, ich habe kein Aussehen. Ich kann nicht Hochdeutsch, würde vielleicht ein Schwabe sagen. Und was immer wir uns an Argumenten einfallen lassen, die allemal ernst sind. Und Gott geht in dieser Geschichte mit sehr viel der Liebe zum Detail geduldig auf alle Bedenken Gideons ein und versucht, ihm Mut zu machen und den Blick über das, was seine Grenzen sind, zu wecken. In Amerika hat vor über 100 Jahren Thomas Alva Edison gelebt, ein außerordentlich begabter Erfinder, insbesondere in der ganzen Elektrizitätswirtschaft. Also die Edison-Glühlampe ist auf ihn zurückgegangen. Die Elektrifizierung ganzer Städte wie New York, was es so vorher nicht gegeben hat, Beleuchtung, Straßenbeleuchtung, das Stromnetz, Grammophon, also Vorläufer des Schallplattenspiels und viele andere Patente und Erfindungen gingen auf ihn zurück. Und da besucht ihn eines Tages ein junger Ingenieur, der mit ihm eine Erfindung auch besprechen möchte. Und in seinem Privathaus in der Nähe von New York, in New Jersey, im Umland von New York, müht er sich da in dieses Haus und die Tür war sehr, sehr schwer zu öffnen. Und er sagt das dann auch, Edison, Sie sind ein so begabter Erfinder und Ingenieur, Sie könnten sich doch leicht etwas einfallen lassen, dass die Tür leichter zu öffnen geht. Und er sagt, ich habe mir etwas einfallen lassen. Denn jedes Mal, wenn einer die Tür öffnet, pumpt er mir damit einen Eimer Wasser in mein Wasserreservoir unter dem Dach in die hauseigene fließende Wasserleitung. Damals gab es noch nicht den Anschluss an die Wasserleitung. Die Schwierigkeit, die der junge Mann sah, war ihm wohl bewusst. Aber er sah nicht, warum es sich drehte, was dahinter stand. Aber der Konstrukteur, der Schöpfer dieses Systems hatte das wohl im Auge. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Unser Schöpfer, unser Konstrukteur weiß, weshalb er uns durch Schwierigkeiten gehen lässt und sieht schon das Ende, sieht die Möglichkeiten, die er daraus gestalten kann. Gottes Kraft in schwachen Menschen, nicht in den Supermännern, in den Shootingstars, in den Erfolgsmenschen, sondern in denen wie du und ich, die wirklich ihre Grenzen kennen. Und er spricht uns an, er ermutigt uns, er baut auf. Aber irgendwann ist auch ein Schritt einer Konsequenz eines Glaubenszeugnisses dran. Und das wird auch hier in der Geschichte von Gideon deutlich. In dem gleichen Kapitel, einige Verse weiter, heißt es dann, und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun. Und er tat es in der Nacht. Als nun die Leute in der Früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu ihm und zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst. Glauben lernt man durch Glaubensschritte, durch Schritte des Lernens, learning by doing. Nicht am grünen Tisch, sondern indem man mutige, erste, kleine, vielleicht unbeholfene Schritte geht. Und das ist eine heiße Mutprobe, die ihm abverlangt wird. Aber Gott macht es ihm auch den Umständen entsprechend leicht. Er lässt ihn Mitarbeiter finden, 10 Leute, die gleichen Sinnes sind, die das Wagnis mit ihm eingehen. Er steht nicht alleine. Und dann vor allem dieser mutige Vater. Das ist ein Bild eines Vaters, der für seinen Sohn eintritt. Und mit einer Weisheit, die die anderen geschlagen sein lässt, ihnen sagt, ja, ist er Gott, so soll er selbst für sich streiten. Und das war sehr klar. Wenn sie dann gesagt hätten, nein, wir müssen für ihn eintreten, hätte er gesagt, da ist er doch zu schwach, dann ist es ja doch kein Gott. Und da erkennt man etwas, wie Gott auch dieses Wort bestätigt, ich will euch Mund und Weisheit sein, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen können. Glauben lernt man nur durch Glauben. Das klingt so einfach, so selbstverständlich. Wir haben das vielleicht oft schon gesehen und ich auch verschiedentlich im Gebirge, diese Gleitschirme. Und auch ich habe vielfach schon den Start beobachtet von so jungen Leuten, manchmal auch älteren sogar, aber nicht meines Alters, die das versucht haben. Und die müssen, nachdem sie sich angegurtet haben, dann mit aller Macht den steilen Abhang hinunterlaufen. Eigentlich in Wahnsinn, ja, ins Verderben zu rennen. Aber je schneller sie laufen, je mehr sie das mit ganzer Intensität tun, umso mehr hebt der Schirm ab. Eine Mutprobe, und ich würde es dort nicht machen, wäre auch wahrscheinlich verboten in meinem Alter, aber immerhin, so ist es, wir müssen Schritte laufen, und zwar mit ganzer Macht. Und je mehr entschlossen, umso mehr haben wir davon. Kräftig geworden aus der Schwachheit, so hieß es hier von Gideon. Und von Abraham wird einmal gesagt in Römer 4, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben. Und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er wurde stark im Glauben, auch nicht von Anfang an, sondern musste Schritte gehen, um diesen Glauben umzusetzen. Wozu fordert uns die Berufung von Gideon heraus? Das Wort Gottes bestärkt, es unterstützt, es richtet uns auf, es ermutigt. Aber wir kennen auch die Widerstände, die Vorbehalte, die Trägheit, unseren Unwillen. Aber jeder Schritt des Gehorsams ist wie ein Meilenstein, ist ein Denkmal, an dem wir uns selbst wieder aufrichten können und wieder uns daran erinnern können. Das war vor einiger Zeit, das ist doch mal möglich gewesen. Dahinter kann ich nicht zurück. Vielleicht ist es für uns wieder dran, unser Ja zu Jesus einfach noch einmal neu zu befestigen. Das bewusst auszudrücken, ja, ich möchte. Vieles kommt ins Hintertreffen, wird überlagert, verstaubt, vergilbt. Wir kommen vom Neujahr her und da sind manche gute Vorsätze gefallen. Ich muss wirklich was für meine Fitness, für meinen Sport tun. Ich muss doch was mehr gegen mein Gewicht tun, muss abnehmen. Wie ist das heute? Am 27. Januar haben wir da die Vorsätze noch durchgehalten. Und da brauchen wir allein in solchen Dingen Kraft zur Disziplin. Oder wir haben es vielleicht mit Lebensbeziehungen zu tun, die eine Ordnung erfordern. Ein klärendes, hilfreiches Wort. Und gehen wir auf Älteste, die Gemeindeleitung oder Menschen uns Vertrauens zu, um mit ihnen Anstöße für neue, klare Wege zu finden. Oder wir haben diese Woche von Pro Christ in Kürze vor uns im März. Und wir müssen unseren Glauben lernen, aus unserem Schonraum unserer Gemeinde in unsere Alltagswelt zu bringen. Und das ist ein Angebot dazu. Es steht unter dem Titel Zweifeln und Staunen. Dazu gibt es auch Anstecker. Draußen liegen auch einige und vieles andere Material. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, erscheint auf dem Anstecker Zweifeln oder Staunen. Und unser Gegenüber wird ins Zweifeln kommen, kann er noch richtig sehen, wenn er das mal so sieht und wird dann staunen. Es geht tatsächlich beides nebeneinander. Und das mag ein Anstoß sein für ein Gespräch über Lebensfragen, in dem man jeden wird man irgendwo finden, dass er zweifelt, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das alles so in Ordnung, was ich denke? Wie ist es mit meinen Werten? Und dass er staunt, gibt es vielleicht auch für mich einen Weg. Dazu gibt es auch am nächsten Sonntag, und das ist auch hier nochmal der freundliche Hinweis und die Einladung, am Nachmittag des nächsten Sonntags, am 3. Februar, einen ersten Gottesdienst, der direkt von Stuttgart übertragen wird. Also es findet hier alles nur in der Übertragung statt. Das ist so gewollt. Impulse, die uns einen neuen Blick für diese Woche im März dann geben wollen, mit einer Predigt von Ulrich Parzani. Und die mitarbeiten wollen, wir haben uns ja schon einmal getroffen, würden uns dann hinterher noch mal kurz auch an diesem Sonntag absprechen. Ich möchte eine kurze Begebenheit von mir einmal schildern, die mich sehr viel gekostet hat. Und für mich, das mag anderen vielleicht lächerlich erscheinen, wie kann so etwas so schwierig empfunden werden, ein Schritt einer Konsequenz eines Gehorsamsschritts war. Vor kurzem hatten wir 50-jähriges Abitur. Einige von uns stehen vor einem Abitur. Wir haben in einem halben Jahr das Abitur erst. Bei mir liegt das schon ein halbes Jahrhundert hinter mir. Aber das ist naturgemäß so. Und ich habe in meiner ganzen Schulzeit ein Doppelleben geführt. Werktags ganz in der Denkweise, in dem System, in dem, wie man lebte, was in war in meinem Klassenumfeld. Und sonntags unter dem Einfluss des elterlichen Hauses und der Erziehung in einer Gemeinde. Aber ohne innere Überzeugung. Ein Doppelleben. Mal so, werktags und sonntags. Und das war mir eigentlich nach den Schuljahren eigentlich immer wieder Nachgang. Irgendwo habe ich da meinen Glauben, meinen Mitschülern nie einmal weitergegeben. Nicht mal ein Signal gesetzt, was nötig gewesen wäre. Vielleicht mal im Einzelfall in den 50 Jahren danach schon. Aber in der Runde haben wir uns auch selten getroffen. Dann habe ich selber angeregt für diesen Abend, dass jeder mal kurz sagt, was ist so in 50 Jahren gewesen. 5 Minuten in 50 Jahren, da kann man ja schon manches sagen und muss sich an die Kette legen, dass man nicht zu viel sagt. Und das habe ich dann tatsächlich auch mal formuliert, dass mir das eigentlich jetzt nachgeht, dass ich da Ihnen etwas schuldig geblieben bin und dass ich einfach zu wenig mich zu dem bekannt habe, was mir doch Grundlage auch damals schon war, aber versteckt und verdeckt. Und das hat für Einzelne jedenfalls einen großen Überraschungseffekt gehabt. Ich bin jedenfalls mit Zweien ganz sicher daraufhin dann in einem Gespräch gewesen. Und mir war es vor allem mal wichtig, Dinge zu klären, auch wenn es 50 Jahre später war. Und das war überfällig. Gottes Kraft in schwachen Menschen, das war meine schwache Seite. Und Gott hat mir dann auch dazu noch mal geholfen. Es soll sich in einem Dorf in der Nähe von Arnstadt vor einigen Jahrhunderten zugetragen haben, dass dort, wie vielfach, eine sehr alte, betagte Orgel in einer Kirche war. Und entsprechend armselig war der Gottesdienstgesang und noch ärmer diese Organistenbegleitung. Also genau das Gegenstück haben wir heute gehört, das Kontrastprogramm geradezu dazu. Eine betagte Orgel, da fehlte eine Pfeife, da quietschte Pedal. Und die Gemeinde staunt nicht schlecht, als sie eines Sonntags ein mustergültiges Orgelspiel hört. Da hatte sich keine Orgel verändert. Nein, aber es saß Johann Sebastian Bach, der da aus seiner Arnstädter Zeit in diesem Dorf seinen Orgeldienst hatte an diesem Sonntag und die Orgel bediente. Es war unglaublich, was er aus diesem alten Kasten herausgeholt hat. Die Virtuosität eines Künstlers bringt ein solch armseliges Instrument zum Klingen. Und der Weitblick, die Zuneigung, die Rückenstärkung unseres Herrn kann aus unseren Schwächen und Grenzen Erstaunliches bewegen. Wir haben vorhin das Wort gehört, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und das ist das Leitwort gewesen von August Hermann Francke. Wenn wir die Saale hier 100 Kilometer weiter flussabwärts fahren, kommen wir nach Halle. Und in den frankischen Stiftungen, die auf ihn zurückgehen, ist dieses Gebäude auch heute noch so mit der gleichen Fassade eigentlich erhalten. Auch in der ganzen DDR-Zeit so erhalten. Am Ende seines Lebens bestand dieses einfache Waisenhaus, das er, mit dem er begonnen hatte, aus einer Schulstadt mit 40 Gebäuden, aus botanischen Anlagen, einer Druckerei, einer pharmazeutischen Firma, müsste man mit heutigen Begriffen sagen, einer Lehrmittelsammlung und viele Absolventen dieser Schulen, auch einer Art Realschule, die damals erstmals überhaupt konzipiert war. Viele Absolventen sind im preußischen Staatsdienst nachher gelandet und man kann sagen, dass das mit ein Grund war, dass Preußen Großmacht in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde. Und sein Leitwort steht hier oben im Giebel, das kann man jetzt nicht lesen, aber man kann es heute noch ansehen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das soll ein Wort für uns, für den Wochenanfang, für unseren Alltag, ein Wort für Montag sein. Amen. Wir wollen zusammen beten und sind alle eingeladen.